Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Heute haben wir nicht einen langen, sondern mehrere dafür kurze Vorträge für euch zu Themen, die, so scheint's zunächst mal, gar nichts miteinander zu tun haben. Das eine Thema, der politische und gesellschaftliche Aufbruch, den wir meinen, wenn wir von 1968, von den 68ern sprechen. Studentenbewegung, Bürgerrechtsbewegung, später auch Frauenbewegung, Proteste gegen den Vietnamkrieg, gegen obrigkeitsstaatliches Denken, gegen ein konservatives Politikverständnis. Und das zweite Thema, sehr gegenwärtig, aber natürlich mit langer Geschichte im Rücken, die neue Rechte. Rechtsextreme, auch rechtsintellektuelle Positionen der Gegenwart, die das geistige Erbe von 68 als linksgrün versifft bezeichnen. Was haben 68er und rechtsextreme Positionen unserer Zeit miteinander zu tun? Haben antiautoritäre und autoritäre Politikkonzepte überhaupt ernsthaft irgendwas miteinander zu tun? Sind das nicht vielmehr ganz klar Gegenpole? Darum soll es heute bei uns im Hörsaal gehen.
Ich glaube, dass 68 und die Generationslage von 68 viel tiefere Spuren in der Gesellschaftsstruktur hinterlassen hat, als man das sehen kann.
Die soziale Mobilität hat nie die Mobilität von Frauen mit eingeschlossen bei dieser neuen Rechten mit ihrer Sozialfrage.
Unter dem Einfluss von strategisch klugen Rechtsintellektuellen, die eine Menge von den 68ern gelernt haben.
Dieses Versprechen von Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der ich die Verantwortung abgeben kann an jemand anderen, wo ich keine Selbstverantwortung habe.
Meine These lautet nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Linken und Rechten gibt. Wer das behauptet, ist dumm, weil man ganz deutlich sagen kann, dass die sich unterscheiden. Dass es aber Strukturähnlichkeiten gibt im Hinblick sozusagen auf die Selbstimmunisierung des eigenen Arguments, daran kann man schwer vorbeigucken.
Sie unterscheiden sich und sie haben Ähnlichkeiten, die Politikkonzepte der 68er und die der neuen Rechten. Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, das war das Anliegen einer Tagung mit dem Titel 1968 und die neuen Rechten – europäische Perspektiven. Geladen waren Wissenschaftlerinnen aus Polen, Russland, Frankreich und Deutschland und zwar ins Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe im Rahmen der Ausstellung 68 – Pop und Protest. Veranstaltet wurde diese Tagung vom Goethe-Institut und der Kursbuch-Stiftung. Die Zeitschrift Kursbuch, 1965 gegründet, war ja lange Jahre sowas wie das Sprachrohr der Bewegung, die wir heute üblicherweise unter die 68er subsumieren. Ich möchte euch jetzt gerne die deutschsprachigen Vorträge dieser Tagung zu Gehör bringen, in denen es aber auch einige Blicke ins nicht nur europäische Ausland gibt. Im Podcast findet ihr außerdem auch noch den englischsprachigen Vortrag des Historikers Emil Chabal. Der erste der drei anderen Vorträge kommt vom Kultursoziologen und Publizisten Thomas Wagner. Von ihm stammt das Buch »Die Angstmacher 1968 und die neuen Rechten«. Als nächstes werdet ihr dann den Vortrag von Christina von Braun hören, der Kultur- und Genderwissenschaftlerin, und der dritte kommt vom Münchner Soziologen Armin Nasehi. Alle drei schauen mit ihrer je spezifischen wissenschaftlichen Expertise auf 1968 und die neue Rechte, sodass wir einen wirklich guten und, obwohl es sich ja um Kurzvorträge handelt, einen auch sehr tiefen Einblick bekommen. Wir beginnen mit Thomas Wagners Vortrag mit dem Titel »Eine rechte Volkspartei im Windschatten von 1968«. Los geht sein Vortrag mit der Bestimmung eines vermeintlich eindeutigen Gegensatzes.
Das Anti-1968 ist da. Diese Aussage vernahmen wir von Wolfgang Weimer, dem Verleger des Magazins The European, vor nicht allzu langer Zeit in einem Artikel über die gegenwärtige konservative Revolte. Und in der Tat, zu den ersten Auftritten der identitären Jugendbewegung in Frankreich gehörte ein Video, in dem sie sich darstellten als Opfer der 68er-Generation, die sie für alles verantwortlich machten, was in der heutigen Gesellschaft schief läuft. Von der wachsenden Armut über die zunehmende Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen bis hin zum Problem junger Männer, keine Freundin zu bekommen. Und obwohl das so ist und obwohl auch aus Reihen der AfD immer wieder die Vorhaltung kommt, das heutige Establishment sei rot-grün 68er versifft, gibt es bei aller postulierten Gegnerschaft Gemeinsamkeiten und Parallelen. In Deutschland ist es jedenfalls so, wer heute in Deutschland nach mehr Demokratie ruft, auf die Meinungsmacht von Presse, Funk und Fernsehen schimpft, die Kriege des Westens verurteilt, das politische Establishment verdammt, sich religionskritisch äußert, Klammer auf, gegenüber dem Islam, Klammer zu, oder die Durchsetzung von Frauenrechten mit dem Schutz von Frauen fordert, ist nicht mehr automatisch auf der linken Seite des politischen Spektrums zu verorten, sondern gibt sich nicht selten als ein Anhänger von Pegida oder der AfD zu erkennen. Während die Merkel-CDU, die derzeit dabei ist, Geschichte zu werden, vielen Konservativen keine Heimat mehr bot, steht die AfD unter dem Einfluss von strategisch klugen Rechtsintellektuellen, die eine Menge von den 68ern gelernt haben. Der rechte Verleger Götz Kubitschek hat sein später von den Identitären übernommenes Aktionskonzept seiner konservativ-subversiven Aktion, die Aktion fand ungefähr vor 10 Jahren statt, im jahrelangen Austausch mit den 68ern Günter Maschke und Bernd Rabeel entwickelt. Die ehemaligen Mitglieder der aus der Kunstbewegung der Situationistischen Internationale hervorgegangenen subversiven Aktion, also Bernd Rabeel und Günter Maschke, nutzten das Mittel der Provokation, um die Institutionen zu verunsichern. Die Vertreter des Establishments sollten zu Überreaktionen verleitet und auf diese Weise als repressiv entlarvt werden. Heute sind es die linksliberalen Akteure des Kulturbetriebs, die sich auf diese Weise verunsichern lassen. Man lässt unliebsame Bücher von Bestsellerlisten verschwinden und erteilt prophylaktisch symbolischen Hausverbote an potenzielle Theaterbesucher von rechts außen. Das sind die Reaktionsweisen, nicht die Provokationen. Im Mittelpunkt meines heutigen Vortrags soll jedoch nicht die Adaption von Provokationsmethoden durch Identitäre und andere neue Rechte stehen, sondern das Anknüpfen an politische Inhalte. Junge Rechtsintellektuelle haben die soziale Frage für sich entdeckt und glauben, dass sie das eigene Lager stärken können, indem sie diese deutlicher stellen und konsequenter beantworten, als es die Sozialdemokratie und die Linke heute tut. Wenn es ihnen gelingt, der bislang auf wirtschaftsliberale Positionen eingeschworenen AfD, man erinnere sich, sie ist ein Projekt von einer größeren Gruppe von wirtschaftsliberalen Professoren, die AfD. Also wenn es diesen sozial orientierten, jungen, neuen Rechten gelingen sollte, die bislang auf wirtschaftsliberale Positionen eingeschworene AfD auf diese Weise zu einem sozialen Flügel zu verhelfen, könnte sie, und das ist meine Hauptthese heute, tatsächlich zu einer stabilen Volkspartei, also auf dauerhaft stabilen Volkspartei, rechts von der Union werden. Ich habe ursprünglich 2 Teile gehabt in meinem Vortrag. Der erste Teil bezog sich darauf, dass ich eine Skizze der Entwicklung der neuen Rechten als intellektueller Bewegung in Deutschland geben wollte. Der Vortrag war aber 30 Minuten lang und lasse deshalb den ersten Teil jetzt komplett aus und setze fort mit einem Zitat aus einem internen Diskussionspapier, was mir einer der jungen Rechten übermittelt hat, weil er meine Meinung dazu hören wollte. Da sind 5 Punkte eines Vortrags und ich gehe auf die letzten beiden kurz ein. Der Punkt 3 heißt, die soziale Frage muss im Mittelpunkt einer Erneuerung der Rechten stehen. Sie ist als konkrete Form einer rechten Kapitalismuskritik zugleich ein inneres Anliegen als auch Rambock gegen die Linke. Das wäre der erste Punkt, daraus zitiere ich noch mal ausführlicher. Punkt 2. Europa ist eine traditionsreiche Schicksalsgemeinschaft. Verhelfen wir ihr zu einem gemeinsamen Staatswesen. Also, es ist sozusagen, diese jungen Rechten positionieren sich auf zwei Weisen. Einerseits wollen sie die soziale Frage besetzen und zum anderen wollen sie die Europafrage von rechts besetzen. Also Staat, Nation, Europa, aus Europa einen Staat machen sozusagen. Dieser Punkt allerdings, hat der junge Mann mir versichert, sei im eigenen Milieu äußerst unbeliebt. Es sind nur eine Handvoll von jungen Leuten, die diese Idee verfolgen. Und sie haben durchaus eine sehr heftige und starke Kritik am in allen Rechtsparteien verbreiteten Nationalchauvinismus. Damit sind sie sozusagen wirklich ganz marginal, nicht jedoch, was den Versuch betrifft, die soziale Frage zu besetzen. Und das möchte ich noch mal ausführlicher zitieren. Der junge Mann schreibt oder hat den Vortrag gehalten: Eine grundsätzliche Rechte muss angesichts des vollends internationalisierten Kapitals und der sich stetig vollziehenden digitalen Revolution in radikaleren Bahnen denken und nach neuen alternativen Wirtschaftsmodellen suchen. Die Analysen eines linken Milieus aufgreifend und studierend gilt es sodann, die rechten Schlüsse zu ziehen und diese in eine Theorie einzubetten, die sich nicht der falschen Marktlogik des Liberalismus unterwirft und zugleich realitätsferne linke Träume überwindet. Angesichts der Tatsache, dass die AfD mit ihrem rechtspopulistischen Programm innerhalb weniger Jahre zur Partei der Arbeiter aufgestiegen ist, immerhin 21% der Arbeiter und Arbeitslosen stimmten bei der Bundestagswahl für sie, fürchtet das linke Milieu diese Aneignung zu Recht. Aus strategischer wie weltanschaulicher Sicht muss eine zukunftsorientierte Rechte also nicht nur den Weg der Kulturrevolution weiter beschreiten, sie muss endlich beginnen, einen Sinn für soziale und ökonomische Fragen zu entwickeln. Wer sich ernstlich um gesellschaftliche Gerechtigkeit bemüht und nicht ausschließlich um das eigene Fortkommen oder das seiner eigenen Klasse, landet automatisch bei einer geistigen, nicht strukturellen Querfront. Denn der Kampf um soziale Gerechtigkeit ist nicht nur ein Ringen innerhalb der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Staates, sondern grundlegendes Merkmal aufrichtiger Charaktere. Es ist daher von rechts dringend geboten, soziale Fragen nicht nur lapidar zu diskutieren. Vielmehr müssen wir einen theoretischen Standpunkt erarbeiten, sodann alternative Modelle des Zusammenlebens und Wirtschaftens vorleben und praktizieren, um im letzten Schritt zu einer glaubhaften Vertretung jener deutschen sowie europäischen sozialen Schichten zu werden, die sowohl von liberalen als auch von linken Kräften am ökonomischen Straßenrand liegen gelassen werden. Der Autor dieser Zeilen ist ein gewisser Philipp Stein, Sprecher der Deutschen Burschenschaft und Vorsitzender des Vereins 1%. Der wichtigste theoretische Kopf dieser jungen Leute heißt Benedikt Kaiser. Ich habe den knapp 30-jährigen Rechtsintellektuellen im Zuge der Recherchen für mein Buch Die Angstmacher 68 und die neuen Rechten kennengelernt. Er gehört zu einem Zirkel um den Verleger Götz Kubitschek, dessen konzeptionelle Anregungen in die Reden von AfD-Politikern wie Björn Höcke einfließen. Nebenbei bemerkt, ich habe vor etwa einem Jahr mit Kubitschek gesprochen, da kamen wir auch auf Höcke zu sprechen in einem kleinen Kreis und da sagte er, Herr Wagner, es ist ja kein Geheimnis, der Björn Höcke darf keine Rede mehr halten, ohne dass wir vorher drauf geschaut haben. Kaiser meint, dass die SPD mit der Einführung der Agenda 2010 unter Kanzler Gerhard Schröder selbst neoliberal geworden sei und ein Teil der Linkspartei sich zunehmend in kulturelle Identitätsdiskurse verstricke. Beide Parteien ließen ihre traditionelle Klientel zunehmend im Stich. Das analysiert er auch in seinem im eigenen Lager weit verbreiteten Buch Querfront. Hier wittert der Politikwissenschaftler eine große strategische Chance. Wenn die Linke den Schulterschluss mit dem liberalen Mainstream sucht und als Einheitsfront gegen rechts mobilisiert, fallen linke Themen wie die Verteilungsgerechtigkeit dabei unter den Tisch. Die Linke macht einen Raum auf, den wir als undogmatische Rechte besetzen können. Das sagte er mir am Telefon. Auch die von der Partei Die Linke erhobene Forderung nach offenen Grenzen hält er für einen Fehler. Er sei selbst kein strikter Gegner jedweder Einwanderung, doch es könnten nicht unbegrenzt viele Menschen hereingelassen werden, ohne dass dies negative Konsequenzen für die soziale Situation der Einheimischen habe. Um den Zusammenhang von Flucht, imperialistischen Kriegen und kapitalistischen Entwicklungen zu ergründen, den sieht er, greift er auf die Analysen linker Sozialwissenschaftler zurück und versucht, sie in die eigene Position zu integrieren. Viele Linke meinen, dass es Leuten wie ihm mit der Kapitalismuskritik nicht ernst sei, dass es sich dabei um bloße Demagogie, die Vorspiegelung falscher Tatsachen, um Rattenfängerei handelt. Möglicherweise handelt es sich um Rattenfängerei, aber denen ist es sehr ernst damit. Die empfinden sozusagen, in Anführungszeichen, sozialistisch. Und ich denke, es hieße, das Potenzial dieser linken Rechten gefährlich zu unterschätzen, wenn man das nicht in Rechnung stellt, dass es ihnen sehr ernst damit ist. Wenn Kaiser beispielsweise die wachsende, Zitat, Kluft zwischen Arm und Reich beklagt, den, Zitat, freien Zugang zur Bildung und, Zitat, wirkliche Chancengleichheit fordert, ist es ihm damit meines Erachtens ebenso ernst wie mit seinem Lob für das Engagement der linken Politikerin Sevim Dardelen für soziale Menschenrechte. Er hat mir mal eine Mail geschickt, wo er mich auf einen Vortrag von Sevim Dardelen, die einen Menschenrechtspreis verliehen bekam, hinwies, wo sie für eine Erweiterung des Menschenrechtsdiskurses auf soziale Menschenrechte hin plädierte und sagte, das ist genau meine Position. Oder mit seiner Distanzierung von den antisemitischen Untertönen in den Schriften vieler rechter Kapitalismuskritiker, die er gleichwohl rezipiert. Er denkt nicht ideologisch, sondern problemorientiert. Und das genau könnte die von Leuten wie ihm formulierten Politikvorschläge attraktiv für intelligente junge Menschen machen, die sich nicht selbst als rechts empfinden, aber von der Sozialdemokratie enttäuscht sind. Von den eher wirtschaftsliberal orientierten Teilen der Rechten werden die von Kaiser und seinen Anhängern vorgebrachten Überlegungen natürlich vehement abgelehnt. Die AfD schlage einen linken Kurs ein, hat die ehemalige Parteivorsitzende Frauke Petri schon kurz nach ihrer Beendigung ihrer AfD-Parteikarriere geäußert, auch um ihr eigenes politisches Projekt, die Blauen, ins Gespräch zu bringen natürlich. Also es gibt also im wirtschaftsliberalen Teil der Partei durchaus starke Ablehnung und die AfD ist ja von wirtschaftsliberalen Professoren gegründet worden. Hingegen sind harte Nationalkonservative, zu denen ich zum Beispiel Götz Kubitschek zählen würde, offen für eine Politik, die sich gegen den Neoliberalismus wendet. Zwar hegen sie überhaupt gar keine Sympathien für den Kommunismus oder sozialistische Ideen. Doch sie sind Etatisten und sehen die Handlungsfähigkeit des Staates, auf den sie setzen, gefährdet, wenn immer mehr Staatsaufgaben privatisiert werden. Sie wollen also, dass privatisierte Staatsaufgaben wieder in die Hand des Staates zurückkommen. Insofern gibt es da partielle gemeinsame Stoßrichtung. Rückenwind hat die Idee einer sozialen Neujustierung der Partei gegenwärtig vor allem in den östlichen Bundesländern, aber nicht nur dort. Wenn sich diese Linie, die im Osten beispielsweise sehr prominent von Björn Höcke vertreten wird, durchsetzen könnte in der Partei, das heißt, wenn sie mehr Raum gewinnt, dann könnte eben genau dieser Effekt eintreten, dass die AfD nicht nur einen wirtschaftsliberalen Flügel hat, sondern einen sozialen Flügel bekommt, dass dort zwei Flügel gegeneinander stehen, die sich aneinander reiben, aber möglicherweise durch Reibung gegenseitig stabilisieren. Es gab ja ähnliche Prozesse innerhalb der Union, innerhalb der CDU in den 50er Jahren. Und ich denke, diese Strategie ist diejenige, die vom Alexander Gauland seit einigen Jahren verfolgt wird. Seine Idee ist es, eine Art Ideal-CDU, wie sie ihm vorschwebt, seit mehreren Jahrzehnten vorschwebt, in der AfD zu etablieren. Und er weiß, dass eine stabile Volkspartei einen linken und einen rechten Flügel, beziehungsweise, das ist falsch in dem Zusammenhang, einen liberalen und einen sozialen Flügel braucht, um die wichtigen gesellschaftlichen Interessengruppen zu integrieren. Genau das ist vermutlich, ich weiß nicht, ob er es von Anfang an strategisch überlegt hat, aber zumindest hat er einen strategischen Instinkt gehabt, der Grund dafür, warum er Björn Höcke von Anfang an geschützt hat. Weil von dieser Seite, von der Seite der radikalen, nationalistischen Rechten, die sozialen Impulse am stärksten in die Partei hineingetragen wurden. Und damit schließe ich den Bogen. Genau dieser Flügel ist derjenige, in denen die intellektuelle neue Rechte, die radikal rechts ist, aber sich vom Nationalsozialismus unterscheiden will, sich sozusagen nicht als nationalsozialistische Gruppierung oder nicht als nationalsozialistischer Zirkel versteht. Genau dieser rechtsintellektuelle Kreis um Götz Kubitschek, dem auch ein Benedikt Kaiser angehört, dem auch ein Philipp Stein angehört, hat einen direkten Zugang zu Parteipolitikern vom extrem rechten Flügel, etwa zu Björn Höcke. Also wenn beispielsweise Götz Kubitschek nach Berlin kommt, dann trifft er sich mit Gauland, ja, um ihn mit ihm wichtige Sachen zu treffen. Mit Björn Höcke macht er immer wieder Spaziergänge in Thüringer Wald. Und was mich ein wenig beunruhigt hat, war, dass er mir erzählte, wenn er dort mit ihm auf Wanderschaft ging und ihm würden Leute entgegenkommen, dann käme es fast immer dazu, dass Björn Höcke fast wie ein Volkstribun gefeiert wird, also auf dem Waldweg. Also er bekommt viel Schulterklopfen und Zustimmung. Das ist das, was er mir erzählte. Bei anderen Gelegenheiten ist Götz Kubitschek auch schon mal verprügelt worden, letztens in Frankfurt, von daher macht es da wohl einen Unterschied. Also das war die Idee, das war die These, die ich hatte, die ich habe, dass sozusagen die vielleicht auch der gefährlichere Aspekt des Höcke-Flügels in der AfD sind nicht die geschichtsrevisionistischen Thesen, die dort vertreten werden, sondern ihre soziale Ausrichtung. Ich kann das nochmal an einem Höcke-Zitat festmachen. Vor einem Jahr gab es eine Konferenz, wo er eine neue Tonart einschlug. Vorher sagte er immer, die neue soziale Frage sei die zwischen innen und außen. Also wer das sozusagen in die Sozialsysteme einströmen will und rausgehalten werden sollte und so weiter. Jetzt sagte er auf der Kompakt-Konferenz, auf einer Konferenz, die das Magazin Kompakt in Leipzig veranstaltete, erstens, die Leute sollten tiefe Einsichten, also die Rechte sollte tiefe Einsichten in das Werk des italienischen Kulturmarxisten Antonio Gramsci nehmen. In dem Zusammenhang polemisierte er gegen Niedriglöhne, die Ausweitung von Leiharbeit und die Aushöhlung der gesetzlichen Rentenversicherung. Seine Rede gipfelte in der Aufforderung an seine Zuhörer, Zitat, die sozialen Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus zu verteidigen. Dankeschön.
20 Minuten kurz, dieser Vortrag von Thomas Wagner, aber voller interessanter Einblicke in das Denken linker Rechter. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch bitte auch den Vortrag von Volker Weiß an über die sogenannte Querfront, Allianz der Populisten. Den haben wir schon im März 2017 gesendet und ihr findet den Link dazu online bei uns. Das ist eine dicke Empfehlung von mir. Jetzt aber weiter mit unserer Tagung 1968 und die neuen Rechten, europäische Perspektiven.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Christina von Braun ist Kulturwissenschaftlerin. Lange Zeit hatte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin den Lehrstuhl inne für Kulturtheorie mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Geschichte. Auf der Hamburger Tagung sprach sie unter dem kurzen, knappen Titel Veränderte Geschlechterordnung. Eingangs blickt sie zurück auf die eigene Biografie. Das Jahr 1968 und den Nachhall dieser Zeit hat sie selbst erlebt in verschiedenen Ländern.
Ich habe im Februar 68 meinen Magisterabschluss gemacht, bin dann nach New York gegangen, also in Amerika hatte ich schon ein Jahr studiert, und 69 nach Paris. Das heißt, ich habe ein bisschen die amerikanische Szene miterlebt, ich habe Deutschland miterlebt und ich habe dann länger in Frankreich erlebt und die ganzen Nach-68er Zeit, wo also wirklich noch vieles zu spüren war. Ich würde deshalb gerne kurz anfangen und diese Unterschiede beschreiben zwischen Amerika und Frankreich und Deutschland. In Frankreich stand die Kultur im Mittelpunkt. Es gab zwar den Generalstreik, also es hatte große politische Auswirkungen, und Sartre hat vor den Renault-Werken La Cause du Peuple verteilt, und junge Franzosen sind als Etablis, also sogenannte Mitarbeiter, dann in die Fabrik gegangen. Aber es war eine kulturelle Revolution. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und eins meiner Lieblingssprüche in dieser Zeit war Assez d'actes, démo. Genug der Worte, genug der Taten, wir wollen Worte. Es war eine vollkommene Umkehrung von dem, was man in Deutschland erzählt hat. Die Revolte in Frankreich war kulturell und hochemotional. Es ging also auch um das Gefühl der Revolution. Und genau das hat dann auch diesen Backlash hervorgebracht, diesen hochemotionalen Backlash von den Gaullisten in demselben Jahr noch. Aber es hat dann bis 1981 gedauert, bis wirklich die Linke mit Mitterrand an die Regierung kam, wohingegen in Deutschland schon 1969 die Sozialliberalen Koalition gewählt wurde. Und das war ja tatsächlich für Deutschland nach der Adenauer-Ära eine große Revolution. In Frankreich war eines der schlimmsten Ängste war die Rekuperation. Es könnte passieren, dass das, was man geleistet hat als Revolution, wieder aufgegriffen wird und ökonomisiert wird. Und genau das ist natürlich passiert, sowohl mit der sexuellen Liberation und mit der Mode auch. In Deutschland war stärker die politische Handlung, in den USA sowieso, Civil Rights Movement, der Anti-Vietnam-Impetus, das waren alles sehr starke politische Handlungsstränge, die stärker waren als die kulturellen und die also auch für Deutschland eine große Rolle spielten. Und gerade weil der Kalte Krieg diese Frage auch so intensiv gemacht hat. In Deutschland ging es dann so weit, dass sogar einige der 68er den Tod der Literatur, die Intellektuellen waren nicht sehr angesehen in der 68er-Bewegung in Deutschland. Das hätte in Frankreich nie stattgefunden. Als de Gaulle aufgefordert wurde, Sartre zu verhaften, hat er gesagt, on n'arrête pas Voltaire. Also man verhaftet oder man hält auch keinen Voltaire auf. Das ist eine sehr schöne Doppelbedeutung. Arrête, on arrête pas un Voltaire. Also man hält ihn nicht auf, aber man verhaftet ihn auch nicht. In Deutschland ging die Idealisierung des Aktivismus dagegen bis zur Gewaltverherrlichung auch von Peter Weiß und von Dutschke. Also Peter Weiß im Kursbuch 1968. Das einzig Richtige ist, ein Gewehr zu nehmen und zu kämpfen. Das ist in dem Nachruf auf Che Guevara. Dutschke plädierte auch für die Abschaffung des Krieges durch den bewaffneten Kampf. Und das hatte vorhin schon Herr Wagner gesagt, bis zur Umsetzung dann von der RAF waren hier schon einige Weichen gestellt. Wie gesagt, in Deutschland lag diese Polarisierung auch am Kalten Krieg, gerade in Berlin, wo man so viel näher war an einem Kalten Krieg, der in einen heißen Krieg umkippen könnte. So, die Folgen. Erstens, als ich von 1981 von Paris nach Deutschland zurückkam, nach ungefähr 14 Jahren im Ausland, war das Erste, was mir auffiel, eine relativ klamme Bereitschaft, über Judentum zu sprechen. Das war wirklich frappierend für mich. Ich hatte in Amerika und in Paris das nicht erlebt. Hier traf ich auf ein großes Unwissen, nicht über den Holocaust, aber über jüdisches Leben und Judentum überhaupt und einen fast ehrfurchtsvollen Umgang damit, der aber auch gleichzeitig sagte, darüber reden wir nicht und das wird nicht thematisiert. Das hat sich dann allmählich gelockert und es gibt inzwischen Lehrstühle und vieles andere mehr, wo jüdische Fragen behandelt werden. Aber diese Imagination über den Juden war eine große Leerstelle und in diese Leerstelle ist nach 1989 dann auch ein neuer Antisemitismus gestoßen. Ich glaube, wir sollten das im Auge haben. So, zweitens aber, und darüber sollte ich ja eigentlich reden, die Geschlechterfrage. Ich würde sagen, das ist wirklich die große Erbschaft. Aber nicht, weil Geschlechterfragen, wie gerade behauptet wurden, integriert wurden in die Linke, sondern weil sie sich außerhalb der Linken etablieren musste. Das war eine eigene Bewegung und sie musste sich gegen die Kumpel auf der linken Seite mindestens genau wie gegen die Rechten etablieren. Und sie hat natürlich auch einiges bewirkt. Das geht von der Abschaffung des Schuldrechts im Scheidungsfall bis zu der Freigabe der Pille, der Schwangerschaftsabbruch und so weiter. Allerdings sind das alles Sachen, wenn man von heute aus blickt, die in Amerika auch eine wichtige Rolle spielten, in Frankreich eine wichtige Rolle spielen, die aber immer wieder erkämpft werden müssen. Das kann man sehen an den Besetzungen des Supreme Court, die jetzt unter Trump durchgesetzt wurden, die aber heute interessanterweise zeitgleich dann eine MeToo-Bewegung auch wieder hervorrufen. Aber es sind immer wieder Konflikte, die auf das Tapet kommen. Außerdem kam es zur Liberalisierung der Sexualität. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Nur diese Liberalisierung der Sexualität, das war nicht etwas, das die 68er erfunden hat. Anfang der 60er war die Pille auf den Markt gekommen. Und die Pille hatte bewirkt, dass tatsächlich ein anderer Umgang mit Sexualität stattfinden konnte. Und es sollte sich auch tatsächlich sehr bald zeigen, dass für die Frauen das ein zweischneidiges Schwert war, weil ein ungeheurer Druck auch auf Frauen entstand, sexuell immer zur Verfügung zu stehen. Dasselbe gilt auch für die Pornografie. Die Pornografie wurde 1970 freigegeben, auch unter dem Vorwand, das sei das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und in Wirklichkeit handelt es sich hier um etwas, was für Frauen kein besonders großer Gewinn war. Es wurde argumentiert, das Private ist politisch von Frauenseite, aber genau solche Sätze wurden dann auch verwendet für die, sagen wir mal, das Hinaustragen von Sexualbildern in den öffentlichen Raum, die dann auch zur Sexualisierung von politischen Fragen verwendet wurden. Der Feminismus hat sich entwickelt nach 68 als eine eigene Bewegung. Viele Begriffe wie Weiblichkeit kriegten plötzlich eine rebellische Bedeutung, die sie vorher nicht hatten. Dann entstanden diese ganzen Female Voice und Her Story und die Geburtenkontrollbewegung und so weiter. Es entstanden Lehrstühle für Gender Studies und Frauenforschung zunächst, später Gender Studies und Bücher mit spezifisch feministischem Blick auf die Geschichte. Später ist die Frauenforschung stärker in die Geschlechterforschung übergegangen, was natürlich auch bedeutete, dass das männliche Geschlecht mit in den Fokus geriet und das passte einigen nicht so besonders. Die Hauptattacken der Rechten heute gegen Gender und Geschlechterforschung gehen in Richtung, ihr missachtet die naturgegebenen Gesetze, die Fakten der Natur, der männliche Körper, der weibliche Körper sind so und so gestaltet. Nun muss man sagen, diese Umgestaltung des männlichen und des weiblichen Körpers haben nicht die Gender Studies erfunden, sondern sie ist das direkte Produkt der Reproduktionsforschung, die 200 Jahre zuvor begonnen hatte. Die Zeugungsforschung hat in kleinen Etappen ab etwa 1800 entdeckt, wie das mit der Verschmelzung von Sperma und Eikern ist. Das war der Beginn einer Reproduktion im Labor, als man das nachvollziehen konnte. Und auf der anderen Seite entstanden die Sexualwissenschaften, die dann schließlich auch zur Entkriminalisierung der Homosexualität führten. Und heute zur Folge, als Folge von diesen Entwicklungen haben wir sowohl 4 bis 5 Definitionen von was ist Mutter und was ist Vater, als auch diese fließenden Geschlechtergrenzen, die von der Rechten besonders angegriffen werden. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine These formulieren. Wenn man betrachtet, was sind eigentlich die Feindbilder der Rechte? Migranten, die Fremden, Gender und sehr oft auch der Jude, ein leerer Signifikant, heute ist der Begriff mehrfach gefallen, der Jude ist ein leerer Signifikant, der sich immer wieder anders auffüllen lässt. Mal ist er der Kapitalist und manchmal ist er der Kommunist und eine Fülle von Bedeutungsträger, die man als Feindbild darstellen kann. Wenn man sich den gemeinsamen Nenner dieser verschiedenen Feindbilder anguckt, so ist es die Flexibilität oder die Mobilität, die allen gemeinsam ist. Das Einzige, was diese Angst vor der Mobilität nie erwähnt, ist die soziale Mobilität. Und die soziale Mobilität ist zu einem großen Problem geworden. Und ich würde sagen, hier handelt es sich bei diesen Feindbildern, es gibt den Begriff der Deckerinnerung, wo eine Erinnerung sich über eine andere Erinnerung lagert. Hier würde ich von einer Deckmotivation sprechen. Ein Motiv legt sich über die Frage der sozialen Mobilität, die nicht thematisiert wird, weder im aktuellen Amerika noch in vielen europäischen Gebieten. Um abzulenken von dieser Art von Mobilität, wird auf die verschiedenen anderen Bilder von Mobilität verwiesen. Und da treffen sich dann aber auch Rechte und Linke wieder, weil die Mobilität, die auch die weibliche Mobilität mit impliziert, war durchaus ein Thema. Sie sprachen vorhin, Herr Wagner, von den Sozialfragen, die die Rechte jetzt transportiert. Die soziale Mobilität hat nie die Mobilität von Frauen mit eingeschlossen bei dieser neuen Rechten mit ihrer Sozialfrage. Die würden sie am liebsten da belassen, wo die alte Rechte sie immer gern gesehen hat, die Frauen. So, die Gemeinsamkeit von 68 mit den Rechten heute, also ein Faktor scheint mir sehr wichtig, der Weg von der Straße ins Parlament ist eine Gemeinsamkeit. Dann ein zweiter Faktor ist die Frage der Kultur. Die neuen Rechten haben Kultur wieder sehr groß geschrieben und das ist etwas, was schon die Nazis auch sehr groß geschrieben haben. Für die Nazis war Kultur eine ganz zentrale Frage und ich würde sagen, auch hier gibt es Parallelen zu den 68ern. Das zweite ist diese Frage des Kollektivs. Heute bei dem Panel vorhin wurde die Frage der Gemeinschaft angesprochen. Es gibt ein wunderbares Buch von Karl Polanyi, das heißt The Great Transformation. Das erzählt die Geschichte der Industrialisierung. Dieses Buch erschien 1944 und er sagt, warum entstehen jetzt plötzlich überall verteilt in Europa und in Russland Gesellschaften, die an die Macht gewählt werden, nicht nur sich an die Macht putschen, sondern an die Macht gewählt werden. Und der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Bewegungen ist, dass sie anstelle der Gesellschaft, die die Industrialisierung gebracht hatte, die Gemeinschaft wieder anbieten. Das ist ihr großes Versprechen, die Gemeinschaft wieder zurückzugeben. Und das ist von hoher Aktualität heute. Dieses Versprechen von Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der ich die Verantwortung abgeben kann an jemand anderen, wo ich keine Selbstverantwortung habe. Dieses Versprechen scheint mir ein ganz wichtiger Faktor der aktuellen Diskussion auch zu sein. Dann haben sich deutliche Unterschiede gerade auf dem Gebiet von Geschlecht gezeigt. Es gibt ein ganz wichtiger Faktor, auf den man auch mal hinweisen sollte, ist, dass in Deutschland zumindest die Rechte eine erheblich höhere Wählerschaft bei den Männern findet als bei Frauen. Das gleiche gilt auch für die USA. Es gilt nicht für Frankreich. Die Front National hat genauso viele Wählerinnen wie Wähler, aber es gilt für die USA und für Deutschland. Das hindert nicht, dass an die Spitze natürlich ein paar Frauen gesetzt werden, aber von den dreien, die einem einfallen, nämlich Frauke Petry, Beatrix von Storch und Alice Weidel, sind 2 schon weg. Also Frauke Petry ist ja selbst gegangen. Beatrix von Storch wurde abgewählt in der Führungsfunktion. Geblieben ist nur Alice Weidel. Also das scheint mir ein wichtiger Unterschied zu sein. Und Sie haben zur Folge gehabt, dass im Bundestag der Einzug der AfD und der FDP, muss man sagen, hat zur Folge gehabt, dass weniger Frauen im Parlament jetzt sitzen als 4 Jahre zuvor. Das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein. Dann natürlich die Frauenrechte, die die AfD deklariert, sind Rechte der Familie. Im NRW-AfD-Landesverband war der Internetauftritt beim Wahlkampf 2017. Der ideale Betreuungsplatz für ein Kleinkind ist auf Mamas Schoß. Dieser Art werden Kinderpauschalen von 25.000 Euro angeboten, also Mutterschaft wird bezahlt. Auf der gleichen Seite werden aber alleinerziehende Mütter sollen gekürzt werden in ihren Sozialleistungen. Der Schwangerschaftsabbruch soll erschwert werden, der Zugang zu Verhütungsmitteln soll erschwert werden. Es wird versprochen, eine ökonomische Sicherheit für Frauen, aber die Forderung nach gleicher Bezahlung, die von Feministinnen erhoben wird, wird als Propagandaaktion deklariert. Die AfD gibt sich als Schützer der Frauenrechte, aber nur, wenn es um Moslems geht und nicht, wenn es um Gewalt aus nicht-muslimischer Seite geht. Und man kann sagen vielleicht, dass die Frauen, soweit sie überhaupt in Erscheinung treten bei der Rechten, vor allem der Emotionalisierung und einem Authentizitätsanspruch dienen, dass das alles wenig mit Frauenrechten zu tun hat, sondern in erster Linie mit der Instrumentalisierung von dem, was Weiblichkeit repräsentiert. Ich danke Ihnen.
Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun und ihr Vortrag über veränderte Geschlechterordnung anlässlich der Tagung 1968 und die neuen Rechten, europäische Perspektiven.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Als nächstes hört ihr den Vortrag von Armin Nasehi. Nasehi ist Soziologe an der LMU München, zudem aber auch Mitherausgeber der Zeitschrift Kursbuch. Die Kursbuch-Stiftung hat ja die Tagung, auf der Nasehi am 7. November 2018 gesprochen hat, gemeinsam mit dem Goethe-Institut im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe realisiert. Nasehi hat sich auch als Autor mit 68 und den Folgen beschäftigt. Sein Buch heißt »Gab es 1968?« Eine Spurensuche. Und ihr werdet gleich hören, dass er jede Menge Spuren ausmacht, nicht zuletzt im deutschen Bildungssystem. Eine Mini-Anmerkung noch vorneweg. Eingangs bezieht sich der Redner auf den Vortrag des Historikers Emil Schaball. Den findet ihr bei uns im Podcast. Jetzt aber Armin Nasehi und sein Vortrag mit dem Titel »Identitäre Posen«.
Ich will mich nicht so stark an den Selbstbeschreibungen der 68er abarbeiten, sondern, das ist die Deformation professionell eines Soziologen, an den gesellschaftlichen Veränderungen, die dazu geführt haben, dass man bestimmte Entwicklungen, die international in allen westlichen Gesellschaften stattgefunden haben, einer bestimmten Generationslage zugerechnet werden. Interessanterweise werden die ja heute noch dieser Generationslage zugerechnet. Du hast gerade darauf hingewiesen, dass Sarkozy einen Wahlkampf macht, in dem sozusagen darauf hingewiesen wird, dass man Dinge der 68er überwinden muss. Alexander Dobrindt hat etwas Ähnliches am Anfang diesen Jahres gemacht. Die 68er müssen überwunden werden. Die große Wunde, die ich bei Dobrindt sehe, ist, dass er Absolvent unseres Instituts in München ist, er ist Diplomsoziologe. Das Einzige, was mich sozusagen da ein bisschen versöhnlich stimmt, ist, das war vor meiner Zeit. Aber wirklich viel besser macht es das auch nicht. Wenn ich behaupten würde, 68 sei ein Mythos, dann hört sich das so an, als wolle ich auch die 68er abwerten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass 68 und die Generationslage von 68 viel tiefere Spuren in der Gesellschaftsstruktur hinterlassen hat, als man das sehen kann, wenn man sich tatsächlich mit den 68ern beschäftigt. Und womöglich muss man sagen, ist das, was wir zurzeit als einen Protest gegen 68 sehen, auch nur zu verstehen, wenn man sieht, dass hier nicht gegen jemanden opponiert wird, der ja längst nicht mehr da ist, sondern gegen etwas, das noch wirkt. Das ist methodisch gesehen ein großer Unterschied. Und ich glaube, das muss man wirklich ernst nehmen. Was heißt es zu sagen, 68 sei ein Mythos gewesen? Zeithistoriker sagen uns, zumindest für den deutschen Fall, die internationalen Fälle sind übrigens schwer miteinander zu vergleichen. Über Frankreich haben wir gerade etwas gehört, zum Teil eine ganz andere Gemengelage, etwa der Bedeutung von Gewerkschaften und Ähnlichem. Die Vereinigten Staaten hatten bereits eine Protestkultur, die vor den studentischen 68ern im Sinne sozusagen der Bürgerrechtsbewegung und der Bewegung der Schwarzen stattgefunden hat, zum Teil auch mit einem starken historischen Vorlauf. In der Bundesrepublik Deutschland, und ich sage das extra jetzt für Westdeutschland, weil ich gleich noch drei Sätze zur DDR sagen werde. In Westdeutschland haben wir eine besondere Gemengelage. Ein Land, das sich nach der Katastrophe des Nationalsozialismus sozusagen mit sich selbst dadurch versöhnt hat, dass es den unwahrscheinlichen Fall ermöglicht hat, ein verunsichertes Bürgertum mit dem, könnte sagen, Westen zu versöhnen. Also die Adenauerzeit war ja eine, die nicht nur kulturell restaurativ war, sondern auch insofern ein Projekt war, als es gelungen ist, die Westbindung tatsächlich herzustellen. Das können wir uns heute nicht mehr so richtig vorstellen, was für eine Provokation das für konservative Schichten in der Gesellschaft gewesen ist, diese Westbindung tatsächlich zu ermöglichen. Und zwar nicht nur als politische und militärische Westbindung, sondern auch als kulturelle Westbindung. Wir haben aber in Deutschland auch erlebt, dass wir sozusagen von der Gesellschaftsstruktur her gesehen eine sehr konservative Gesellschaft gewesen sind. In allen 68er-Bewegungen weltweit waren es die Studenten, die Subjekte dieser Geschichte waren. In Deutschland ist es besonders interessant, weil Deutschland eine besonders starke bildungstechnische soziale Ungleichheit zu verzeichnen hatte. Wenn man sich vorstellt, dass in den 1960er Jahren die Abiturientenquote zum Teil unter 10% lag, zurzeit liegt sie bundesweit bei 53%, unter 10% lag, muss man sagen, dass die 68er selbst eine der privilegiertesten Gruppen in der Gesellschaft überhaupt gewesen sind. Das gilt vor allem für Deutschland, das ist für andere Länder zum Teil nicht der Fall. Einerseits privilegierte Gruppen, die genau wussten, womit man die Gesellschaft herausfordern kann. Wenn es eine Parallele zu rechten Bewegungen von damals gibt, dann ist es die, dass die Rechten zurzeit sehr erfolgreich darin sind, genau zu wissen, wo man provozieren muss und womit man provozieren kann. Da hilft vielleicht ein Blick über die Grenze zur DDR. Zur Endphase der DDR, in den letzten 10 Jahren der DDR, vor allem ganz am Ende, hat es zum Teil sozialwissenschaftliche Studien darüber gegeben, dass es eine sehr vitale rechtsradikale Szene innerhalb der DDR gegeben hat. Das sind Ergebnisse, die zum Teil von der SED natürlich unter Verschluss gehalten worden sind, vor allem auf dem Land, aber auch in den Städten. Und wenn man sich mal neuere Publikationen dazu anguckt, zum Beispiel von dem Taz-Redakteur Daniel Schulz, dann wird man sehr schöne, spannende Geschichten darüber lesen können, dass sozusagen die einzige Möglichkeit des Protestes gegen den SED-Staat, den er nicht vereinnahmen kann, letztlich Nazi-Symbole gewesen sind. Faschisten sind die anderen. Und zwar Faschisten sind sozusagen alle, die nicht wir selbst sind. Die faschistische Bundesrepublik zum Beispiel war eine Chiffre, die natürlich nur deshalb funktionieren konnte, weil man sich mit so etwas wie Faschismus gar nicht auseinandersetzen konnte. Interessanterweise gab es im Westen eine Parallele dazu. Die Radikalität einer Trägergruppe, die hochgradig privilegiert war als Bildungsträgergruppe in Westdeutschland, war eigentlich nur in der Lage, sozusagen die starke Differenz zur Gesellschaft zu formulieren, weil man diesen Staat, der anders war, als er heute ist, als faschistischen Staat bezeichnen, wohlgemerkt bezeichnen, nicht analysieren konnte. Wenn man sich die Schriften anguckt, die die wirklichen 68er-Aktivisten zum Beispiel im Kursbuch 1968, etwa Rudi Dutschke, über gesellschaftliche Transformation geschrieben haben, dann sind das autoritäre Texte, die so autoritär sind, dass man sie eigentlich nur deshalb nicht für autoritär hält, weil die Autoren selbst so etwas wie Ikonen geworden sind. Also ich bin sehr begeistert von Rudi Dutschke. Ich habe mich, weil ich dieses Buch Gab es 68 geschrieben habe, sehr intensiv mit ihm beschäftigt habe. Die Person hat was, das muss man wirklich sagen. Aber sie hat sozusagen eben auch etwas Autoritäres. Wenn Hans Magnus Enzensberger Dutschke fragt, wie er sich vorstellt, wie man West-Berlin tatsächlich transformieren sollte, dann gibt es dort die Idee, dass man sich auf vor ein weißes Blatt Papier setzt und sich eine Gesellschaft zusammenzimmert, bei der man sich vorstellt, dass tatsächlich alles gemeinsam geschieht und eine Art von Steinzeitsozialismus stattfinden soll, indem man die Strukturen einer modernen Gesellschaft letztlich abschafft und alles nach einem Wunschbild beschreibt, das man mit der Pariser Kommune gleichsetzt, was mit dem historischen Fall übrigens so gut wie gar nichts zu tun hat. Also Dutschke hat sich zum Beispiel tatsächlich vorgestellt, dass die Verwaltung abgeschafft werden soll. Also sagte explizit, die Verwaltung muss weg, damit so etwas wie die freie Assoziation, von der Marx gesprochen hat, übrigens in einem ganz anderen Zusammenhang tatsächlich stattfinden kann und so weiter und so weiter. Das ist autoritär gewesen, aber es war attraktiv. Warum war es attraktiv? Es war attraktiv, weil man damit tatsächlich provozieren konnte. So ähnlich können heute, und das ist der methodische Trick, den ich anbieten möchte, sich fragen, womit können eigentlich rechte Bewegungen heute provozieren? Also sie provozieren ja damit, dass Sätze gesagt werden, die, sagen wir mal, den braven Bürger sofort auf die Palme bringen. Und warum bringen diese Sätze, ich muss sie nicht wiederholen, wir kennen diese Sätze, warum bringen die uns auf die Palme? Und ich würde sagen, sie bringen uns deshalb auf die Palme, weil 68 viel tiefere Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat, als wir uns vorstellen können. Und ich würde, wenn ich das normativ sagen darf, sehr, sehr positiv zu bewertende Spuren. Ich gehe davon aus, Frau von Braun, Sie haben gesagt, Sie sind die Einzige, die sozusagen hier redet, die 68er erlebt hat. Das, wenn ich so uncharmant sagen darf, das stimmt fürs Lebensalter vielleicht. Ich war 68, 8 Jahre alt. Ich hatte da meinen Magister noch nicht. Also war kurz in der Mache, aber war noch nicht ganz fertig. Aber ich bin noch von 1970 bis 1980 10 bis 20 Jahre alt gewesen. Das heißt Gymnasiast in Gelsenkirchen. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht. Gymnasiast in Gelsenkirchen. Und wenn Sie Gymnasiast sind, irgendwo, wo Sie sozusagen die Segnungen sozialdemokratischer Bildungspolitik an sich erleben, und ich meine Segnungen wirklich nicht polemisch, sondern ernst, dann werden Sie feststellen, dass diese Art von Bildungspolitik etwas mit der Gesellschaft gemacht hat, was ich implizit links nennen möchte, nämlich radikale Inklusionsschübe von Gruppen, die in die Gesellschaft hineingeholt worden sind, die vorher keine Chance hatten, in die Gesellschaft hineinzukommen. Arbeiter, sogenannte Fremde, Frauen. Nein, das sind alles die Gruppen, die im Bildungssystem vorher nicht nur ausgeschlossen wurden, man musste sie noch nicht mal ausschließen, sondern sie kamen gar nicht vor. Wenn Sie an die Sozialfigur des katholischen Mädchens vom Lande als sozusagen die bildungspolitische Figur Ende der 50er Jahre, als die unterprivilegierteste Bildungsgruppe, die es in der Bundesrepublik gab, denken, dann muss man sagen, dass die Inklusionsschübe der 1970er Jahre dafür gesorgt haben, dass es so etwas wie eine Normalerwartung dafür gab, dass Menschen, die vorher in Gruppen waren, die eigentlich nicht die Segnungen von Bildung erreichen konnten, in diese Geschichten hineingeholt worden sind. Und das war nicht nur Bildungspolitik, das war auch so etwas wie die Ermöglichung sozialen Aufstiegs. Eine der wichtigsten sozialen Aufstiegsagenturen in der Bundesrepublik waren die Fachhochschulen, sagt der Universitätsprofessor von einer bayerischen Exzellenzuniversität, der normalerweise die Nase rümpft, wenn von Fachhochschulen die Rede ist. Es gibt einen großen Kampf, ob die auch promovieren dürfen bei uns und so weiter. Natürlich nur unter unserer Aufsicht, ist klar. Aber das ist sozusagen ein anderes Thema. Sondern interessanterweise waren Fachhochschulen Agenturen, die Bildungsformen akademisiert haben, bei denen man so etwas wie den kulturellen Hintergrund des Bürgers nicht brauchte. Also das heißt, das konnten auch Kinder studieren, die aus Familien kamen, in deren Bücherschrank keine Bücher standen, sondern vielleicht irgendwelche hässlichen Skulpturen oder so etwas. Ja, der rührende Hirsch zum Beispiel. Und ich sage das nicht polemisch, sondern wenn Sie das kultursoziologisch rekonstruieren, können Sie feststellen, dass diese Bildungsgüter, Pierre Bourdieu ist vielleicht der wichtigste Soziologe, der diese Dinge beschrieben hat, ja die genau die Dinge waren, die vorher Gruppen, die nicht aus dem Bürgertum kamen, daran gehindert haben, so etwas wie höhere Bildung zu genießen, weil sie genau die Techniken nicht kannten, die anderen immer schon hatten, wenn sie etwas werden wollten. Das heißt, wenn als Kind jemand in der Schule das erste Mal Bücher sieht, hat er andere Chancen, als wenn er aus einem Elternhaus kommt, in dem über Dinge geredet wird, die es gar nicht gibt. Also das heißt, die man nicht unmittelbar sehen kann, sondern in Büchern liest. Diese Inklusionsschübe, und das ist meine wichtigste These zu 68, ich werde das gleich zu jetzt, zu einem Rechtsruck in Kontrast setzen, diese Entwicklungsschübe haben interessanterweise stattgefunden, auch jenseits der politischen Grenzen. Also ich darf das mal als bayerischer Staatsbeamter sagen. Bis heute ist der Freistaat Bayern dasjenige Bundesland, in dem es die besten Möglichkeiten, über den zweiten und dritten Bildungsweg Bildungsaufstieg zu ermöglichen, angesehen werden kann. Und man kann wirklich Bayern nicht vorwerfen, eine linke Bildungspolitik gemacht zu haben. Die Eltern und Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern, dass Bildungspolitik eines der wichtigsten Battlefields war, ideologische Debatten zu führen. Also in den 70er und 80er, noch in den 80er Jahren auch, waren das eigentlich die Dinge, aber operativ gesehen hat das auch die bayerische Gesellschaft wahnsinnig durcheinander gebracht. Durcheinander gebracht heißt, es sind Leute in Positionen gekommen, die dort aus der Perspektive des Bürgertums eigentlich nicht hingehören. Und diese implizit linken Folgen, das ist genau das, was die Generationslage der 68er ausgemacht hat. Meine These ist, dass sozusagen die braven Bürgerkinder die Revolution gespielt haben, das muss man in Deutschland leider so sagen, was heißt leider, das muss man in Deutschland so sagen, durch Bildungsprivilegien das machen konnten, weil das für die eigenen Biografien relativ wenig Folgen hatte. Aber das heißt, es ist ein Effekt von etwas, das sich bereits Ende der 50er Jahre abgezeichnet hat. Und ich würde tatsächlich sagen, dass diese implizit linke Form von Politik sich bis in die, das, was man heute, ich mag den Begriff nicht, aber ich verwende ihn mal, neoliberale Phase beobachten kann. Der Neoliberalismus ist ja auch so etwas wie der Versuch, wenigstens ideologisch zu beschreiben, dass die eigene Leistung stärker ist als der kulturelle Herkunft. Ob das dann faktisch so ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Idee besteht genau darin. Übrigens ist die Kritik am Neoliberalismus deshalb von links sehr oft antisemitisch imprägniert, weil das eben genau, ne, wie Sie beschrieben haben, sozusagen die Gruppen sind, die keinen unmittelbaren Bezug zu einer kulturellen Trägergruppe haben, sondern internationalistisch. Also man muss nicht Herrn Merz gut finden, und wenn man so Sozialdemokrat wäre, müsste man Herrn Merz gut finden, weil das sozusagen ein Vitalisierungsschub für die SPD wäre und vielleicht einen der letzten, den man sich so überhaupt vorstellen kann. Aber die Kritik, die zum Teil von linker Seite an Merz gemacht wird, ist in der Tat manchmal von diesen antisemitischen Formen, Büttel des Großkapitals, imprägniert. Das muss man sich klar machen. So, was hat das mit heute zu tun? Was hat das mit den neuen Rechten zu tun? Ich würde sagen, 68 ist dort vorbei, wo wir von Inklusionssemantik, man könnte sagen von universalistischen Inklusionspolitikformen zu Identitätspolitikformen wechseln. Die 68er haben die Gesellschaft entdeckt. Interessanterweise übrigens über zwei sehr unterschiedliche linke Programme. Dutschke hatte ich schon genannt. Also die linke Idee, sich eine Gesellschaft formen zu können und dann mit dem Problem umgehen zu müssen, was man eigentlich mit denen macht, die sich diesem Regime nicht unterwerfen. Dutschke hat das selber ganz klar beschrieben, dass man sie einsperrt. Also explizit im Gespräch mit Enzensberger. Der andere ist Pierre Bourdieu, den habe ich schon erwähnt. Pierre Bourdieu, der wurde von den Linken, also ein linker Soziologe, der wurde von den Linken deswegen gehasst, weil er beschrieben hat, wie stark die Grenzen der Gesellschaft sind. Das heißt, wie träge die Gesellschaftsstruktur ist, auch wenn der politische Wille, Gleichheit herzustellen, besonders stark ist. Das wichtigste Buch, gemeinsam mit Passerand geschrieben, Die Illusion der Chancengleichheit, übrigens in Deutschland dann von vor allem marxistischen, empirischen Forschern über soziale Ungleichheit in den 70er Jahren bestätigt, kann man sagen, die Gesellschaftsstruktur ist stärker als die Intention derer, die die Gesellschaft verändern wollen. Soziologen sind dann deshalb irgendwie auch Desillusionisten, wenn sie nicht nur Ideologen sein wollen, was viele sein wollen, muss man leider Gottes sagen. Heute haben wir eher Identitätspolitik im Sinn. Also ich würde jedem Satz zustimmen, den Sie über die Kultur gesagt haben. Man vergisst die Gesellschaft und entdeckt die Kultur. Interessant ist, dass da auch die Linken die Kultur entdecken. Wenn man sich linke Diskurse anguckt über die Frage authentischer Lebenslagen, zum Beispiel die Frage, wer für wen sprechen darf. Zum Beispiel die Frage der authentischen Kultur, wenn sie nicht Dominanzkultur ist. Amalgamiert das Individuum mit einer Gruppe, die vor ihm da ist. Das widerspricht jedem liberalen Bild dessen, was sozusagen das westliche Denken einmal ausgemacht hat. Ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch. Ich nenne das identitäre Posen.
identitäre Posen, ich nehme absichtlich den Begriff des Identitären, ja, von Benoist war schon die Rede, des Identitären, wo man sozusagen über Zugehörigkeitschiffren, die man, weil man links ist, natürlich immer nur als unterdrückte Formen ansieht. Die eigene Form ist falsch. Also sozusagen die Dominanzkultur des Deutschen, des Europäischen, des Westlichen, darüber dürfen wir nicht sagen. Aber über die indigene Kultur, die unterdrückt wird, die ist sozusagen so sakrosankt, dass sie letztlich der Punkt ist, an dem sich Politiken selbst immunisieren im Hinblick darauf, dass man noch fragen kann, ob das eigentlich okay ist, so zuzurechnen. Und wenn man das tut, muss man sagen, ist das Linke heute rechts imprägniert, während das Rechte früher links imprägniert war. Meine These, damit höre ich auch auf, lautet nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Linken und Rechten gibt. Wer das behauptet, ist, ich darf es mal vorsichtig sagen, dumm. Also richtig dumm, weil man ganz deutlich sagen kann, dass die sich unterscheiden. Dass es aber Strukturähnlichkeiten gibt im Hinblick sozusagen auf die Selbstimmunisierung des eigenen Arguments, daran kann man schwer vorbeigucken. Und insofern würde ich sagen, 68 ist tatsächlich vorbei. Also 68 ist dort vorbei, wo wir keine Möglichkeiten mehr haben, so etwas wie universalistische Inklusionspolitiken stark zu machen. Warum hassen, ich wiederhole die Frage meiner Vorrednerin, warum hassen die Rechten vor allem die Gender Studies und die Migranten? Die Rechten werden es dem liberalen Verfassungsstaat niemals verzeihen, dass er es ihnen ermöglicht, auf dem Boden dieses Verfassungsstaates Sätze zu sagen, die diesen Staat in Frage stellen, wie die Linken es uns übrigens nie verzeihen werden, vor allem den Migranten nicht verzeihen werden, dass der Kapitalismus der bessere Integrator ist als die staatlich verordnete Solidarität. Und spannenderweise kann man dann daran erkennen, dass sich sozusagen diese eindeutige Frage von links und rechts nicht auflöst, sondern man sagen kann, 68 ist dort vorbei, wo wir so etwas wie den Anspruch Inklusionspolitiken nicht mehr machen können. Ich meine, spannend ist doch, wenn man sich die operativen Probleme der Gesellschaft anguckt. Was passiert eigentlich nach dem digitalen Transformationswandel des Arbeitslebens? Was passiert im Hinblick darauf, dass Staaten nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen nationalen Grenzen als operative Grenzen, was wirtschaftspolitische und ähnliche Fragen angeht? Und diese ganzen Fragen, die wir ja alle kennen, wie sollen wir die eigentlich beantworten, wenn wir nicht zurückfallen wollen in einen Chauvinismus, der wenigstens nur simuliert, dass die kleinen Einheiten besser zu steuern sind. In einer komplexen Weltgesellschaft ist das die Ideologie schlechthin. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, was ich nicht habe, würde ich Ihnen noch mal empfehlen, Richard Wagners Schrift über das Judentum in der Musik zu lesen, indem man die Funktion sozusagen des intern Ausgegrenzten sehr schön beobachten kann. Der hat gesehen, dass Mendelssohn Bartholdy fast schönere Musik gemacht hat als er selbst. Sie musste aber schlecht sein, weil er ein Jude ist. Aber eigentlich heißt sein Argument, ich brauche den Juden, um beschreiben zu können, dass man unterscheiden können muss. Wenn selbst Mendelssohn Bartholdy schöne Musik machen kann, dann haben wir ja gar keine Unterscheidungsmerkmale mehr. Das nennt man identitäre Posen. Vielen Dank.
Sagt der Soziologe Armin Nasehi in seinem Vortrag mit dem Titel Identitäre Posen. Im Grunde könnten wir statt Posen auch sagen Denkkrücken, die das eigene Weltbild stützen sollen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Auf der Tagung 1968 und die neuen Rechten, europäische Perspektiven, hat auch der Geschichtswissenschaftler Emile Chabal vorgetragen. Chabal erforscht französische und europäische Geschichte an der University of Edinburgh. Sein viertelstündiger Vortrag hat den Titel Anti-68 in Frankreich – Kultur, Gesellschaft und die neue Rechte.
My job here is very much as a historian. I'm aware of the fact that we have sociologists, we have critical theorists in the room. We've heard from them earlier on. What I want to do is I would like to give you in as short a time as possible an insight into what happened to the French right after 1968. And as I was preparing for this presentation, I decided to put up two emblematic images. On the left, we have Nicolas Sarkozy on the campaign trail in 2007. And during this meeting, this event, as the French would call it, he famously said, "Dans cette élection, il s'agit de savoir si l'héritage de mai 68 doit être perpétué ou s'il doit être liquidé une bonne fois pour toutes." In other words, in this election, the key question is whether the legacy of May 68 should be perpetuated or whether it should be liquidated at one last time. And with those words, he ignited a controversy. These things are common in French politics. He ignited a controversy over the legacy of 68. On the right, I have an image which is familiar to anybody who turns on the news at least once a year, if not several times a year, and that is students protesting in France. It's part of a long-standing political culture which goes back to 68 and beyond. In this case, I chose the image because they make specific reference in their banner to 1968. So this is from 2018. So the point of these images is just to drive home the fact that 1968 in France is a heavily contested battleground, and it has always been that from the moment it began. And indeed, during the protests themselves, there was already a debate going on about what 1968 meant, what it would mean in the short term, and what it then would mean in the long term. Now, in order to understand the right, we actually have to start with the left. And the reason for that is that the dominant mythology of the French 1968 is as a left-wing moment. So you'll be familiar with this. Les années 68, the 68 years, as the French call them, are often perceived and interpreted as a democratic wave, as the precursor to the triumph of the Socialist Party in 1981 under François Mitterrand, the moment at which various marginalized groups, immigrants, women, homosexuals, were integrated into left-wing politics and then ultimately into politics more generally. And of course, very importantly, 1968 was, for the French left, a continuation of a revolutionary tradition. We heard a little bit earlier today about the importance of revolution to 1968, but in the French case, revolution and the symbolism of revolution was everywhere. 1789, 1830, 1848, the Paris Commune of 1870, all of those were reference points actively and explicitly deployed by the protesters at the time. And of course, for the French labor movement, the trade unions and the workers, 1936 and the Popular Front was the dominant reference point. So the French 1968 for the French left becomes embedded in these past memories of political and revolutionary agitation. But the reality is, and we can see this now in retrospect, that actually the left-wing memory of 1968 is only one part of the memory of 68. The majority of French people in 1968 did not identify with the left. They identified with the center or the right of the political spectrum. And those people and the parties, the movements, the personalities who represented them had to adapt themselves to the emerging mythology, which was already being created in 1968, of les années 68 as a moment of triumph for the French left. So throughout this presentation, I'm going to emphasize this dialectical relationship between the mythology of the left and what the right then has to construct in order to transcend that mythology. What I want to do very quickly, and this seemed to me the most efficient way to get into some of the post-1968 debate, is to offer three pathways, three ways of understanding what the French right, in general, did after 1968. So the first pathway here is the long-term transformation of French Gaullism. Very important. We may think that's not part of the new right, but I'll try and suggest that it is. The second pathway is the emergence of an anti-68 and an anti-communist French liberalism, which is interesting and often forgotten in the stories of what happened after 1968. And finally, and today the most familiar part of the story, is the revival of the French far right. The French far right has a very long and glorious tradition that goes back to the French Revolution and beyond. So this is a moment in which the French far right had to think very hard about what it was about and how it wanted to remain relevant. So let's talk a little bit about the first pathway, the long-term transformation of French Gaullism. Now, 1968, the protests of 1968 are very interesting because they are both, for the Gaullist movement, an unprecedented electoral success. Never before had the French Parliament been so right-wing. That is the visualization of the Parliament after the elections on the 23rd and 30th of June 1968. The left spectacularly failed to capitalize politically on the social and student movements of 68 and left the Parliament overwhelmingly dominated by right-wing forces. So one way of reading 1968 for the Gaullist right is to say this was a triumph. Because actually what happened was that everybody wanted stability and continuity in the historic, charismatic figure of de Gaulle. And on the right of your screen there, you have an image of the famous march on the 30th of May, which was the march in support of de Gaulle, a march against revolution, against violence, against chaos. And yet, the 1968 moment was also the beginning of the end of traditional Gaullism. In 1969, de Gaulle lost a referendum on decentralization and he walked away from power. In 1970, he died. In the space of 2 years, the Gaullist movement was stripped first of its leader and then of its spiritual identity, embodied in the figure of the general, le général de Gaulle. And so what this means is that after 1970, the French Gaullist movement has to look for different ways of engaging with its electorate. And you get, as you can see, you get different models that emerge in the following 10, 15, 20 years. One is consensus politics, the idea that de Gaulle represented the great unifying figure, and therefore the Gaullist movement should continue to unify its supporters. And you see that in the policies of Jacques Chaban-Delmas or of Jacques Chirac later on. In the 1980s, there is a marked turn towards neoliberalism. Many of those in the Gaullist movement flirt with neoliberal politics in an attempt to wrest back power from the Socialist Party. That doesn't last very long. And then in the more recent period, you get what we might call a muscular Gaullism. That is a kind of Gaullism that embraces conservative values, whether that's to do with security, the family, or immigration. And Sarkozy, of course, embodies that. And the current party, Les Républicains, which represents that Gaullist tradition under Laurent Wauquiez, is absolutely within that strand. So this is pathway one, long-term transformation of French Gaullism. Let's look at pathway two. The emergence of an anti-68 French liberalism. Now, for French liberals, what's interesting here is that 1968 acted as a catalyst for the emergence of a new kind of liberalism that was anti-68, anti-New Left, anti-totalitarian, and anti-communist. Now, this liberal movement, embodied, as you can see here, in the figure of Raymond Aron, the great liberal philosopher of post-war France, was not the same as the Gaullist movement that we talked about earlier. But it was interested in finding a non-communist alternative and a non-68 alternative to political culture in France. And you see, into the 1970s and 1980s, groups of intellectuals get together in the spirit of Raymond Aron, often not with his blessing, but in the spirit of Raymond Aron, to organize themselves in liberal intellectual groupings that are trying to create a French liberalism that will go beyond the carnivalesque irresponsibility of the protests of 1968. And I've put up here one example of that, which is extremely influential journal Commentaire, founded in 1978 by Aron and a group of young Aroniens. And that journal, of course, still runs today. Finally, let's look at pathway three, which is the far right. So we've talked a bit about the Gaullist movement, we've talked a little bit about liberalism and the revival of French liberalism. What happens to the far right? Well, put it this way, the far right in 1968 are not in good shape. 1968 is not their moment. They get together in very small groups in Paris. So there's an image there of the most militant group, Occident. They go and beat up some Maoists, they run away from the police. But in fact, they don't do a great deal, and they have next to no influence on what's going on. And so for many of these young far-right activists, they have to work out, what can we be now? What can the far-right actually be when for them, culture and politics seem to be dominated by the left. And there are multiple ways, and I've just tried to visualize these very quickly here for you. There are multiple ways in which the far right mutates and transforms and revives itself in the following decades. So the most familiar story to you will be the development and emergence of the Front National in 1972, which comes out of the far-right group Ordre Nouveau. And that ultimately leads to normalization through electoral politics. The first breakthrough of the Front National is in 1983 in the municipal elections in Dreux in northwestern France. And that becomes the breakout moment. And subsequently, and all the way to the present day, the Front National have remained at the front of the agenda. France has the oldest and best developed far-right political party in Europe. There is nothing new about the far right for anybody who was born essentially after 1975. So that's quite a large spectrum of the electorate. So that's one pathway, but that was not the only way out of 68. Another route, which you see amongst some of the young intellectuals who are protesting in the picture on the left, was to embrace radical neoliberalism, to embrace the emergence of Margaret Thatcher and Ronald Reagan as figures of anti-communist neoliberal politics. And so you see these figures get very excited by this emerging Anglo-American axis, and they have a role in the Giscard government, which goes from 74 to 1981. So these figures try to inject a radical neoliberal Cold War agenda into the heart of French government, and they are partially successful, but not very successful. And ultimately, as I suggested earlier, they get absorbed into the standard centre-right party. Finally, there's the path of intellectual renewal, the most elite of the forms of renewal, focused in this case on the think tank called Grèce, run by Alain de Benoist, who many of you will know as the founding father, or certainly the most important figure of the French Nouvelle Droite, the French New Right. And what Alain de Benoist and what his group of intellectuals do is embrace, to use a term we've heard quite a lot today, a Gramscianism of the right. And they're very explicit about this in their publications. They take the idea that the battle for the future of Europe is going to be articulated around culture, and they use this to try and build a platform, a political platform that will reinvigorate the right in the same way that 1968 reinvigorated the left. So that's the function of Grèce. And again, in the late 1970s, they have some influential connections in government through the Club de l'Horloge, through the period when the editor of Le Figaro magazine is a member of Grèce, but it falls away very quickly in the 1980s, and they're not able to maintain the kind of momentum that they like. Ultimately, it is the Front National that remains the living legacy of the far right, of the post-1968 far right. So as I said, these different pathways don't always overlap, and it's a mistake to think that they're interchangeable. They're not. Grèce was, for instance, very secular, very, very distant from the kind of Catholic and royalist politics of Ordre Nouveau, which develops at the same time. But there are some overlapping tendencies. So by way of conclusion, what have I said, or what can we say about the French right after 1968? Well, I've tried to come up with some very succinct bullet points. The first is a decline in political power, right, which necessitated a turn away from charismatic authority, the figure of Charles de Gaulle, and overt appeals to hierarchy, colonialism, royalism, and so on. You see the right trying to evacuate a lot of these from its lexicon, even though these are traditionally right-wing themes. In the 1980s, you get a focus on neoliberal economics, which is often perceived to be a good response to the libertarian tendencies of 1968. You get an intense interest in culture and identity politics as a key tool for combating the rise of the left. You get the renewal of French anti-communism, because let's not forget that was the baseline that united all of the movements we talk about here, from the moderate Gaullists all the way through to the pseudo-paramilitary far right. They were all anti-communists. And in the 1970s, there was the real possibility that the communists would come to power in coalition with the socialists. And that gave a very strong identity to the right. And finally, and this is looking ahead perhaps to some of the later presentations we're going to have in this panel, the end of the Cold War marks a kind of new stage in the history of the French right. A lot of the taboos that were associated with fascism, with the far right, with Marshal Pétain during the Second World War, a lot of these taboos begin to fall away, and the Front National is able to capitalize on these and create itself as a mass party as opposed to simply a minority movement. But if I were to talk more about the Front National, I would be spending all evening here. So I'm just going to draw a line under this presentation in 1990, and hopefully this will give us some empirical material that we can use to think about where the new right is now. The French case, for me, is very instructive because the French have been through a lot of the debates which, for instance, in Britain or in Germany, many people are facing today. Thank you very much.
Emile Chabal und sein Vortrag Anti-68 in Frankreich. Kultur, Gesellschaft und die neue Rechte. Gehalten hat er ihn am 7. November 2018 auf der Tagung 1968 und die neuen Rechten, europäische Perspektiven. Und wo wir schon bei der Erforschung bestimmter Jahrgänge und deren Auswirkungen auf unser Heute sind, möchte ich euch auch gern noch den Hörsaal vom 19. Mai 2019 ans Herz legen. Dann spricht der Historiker Frank Bösch über die Zeitenwende, die das Jahr 1979 bedeutet hat.
Eine Debatte darüber, wo eigentlich die Wurzeln gegenwärtiger Herausforderungen liegen. Die iranische Revolution kann als der Ausgangspunkt angesehen werden für das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus. Nun aber, mit der Einführung des Wehrkundeunterrichtes des Verpflichtenden Ende der 70er Jahre, wächst in der protestantischen Kirche, auch der DDR, der Protest. Die Friedensbewegung im Westen, die sich nach dem NATO-Doppelbeschluss 1979 formiert.
Nördlich des Nordostseekanals brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen.
Wir haben diesen Wintereinbruch mit meterhoch Schnee, plötzlich 20 Grad minus und die Öl- und Benzinpreise gehen in die Höhe. 1979 findet die erste Weltklimakonferenz statt. Und auf dieser Weltklimakonferenz in Genf wird öffentlich die Annahme verhandelt, dass das Verbrennen von Kohle zur Folge hat, dass die Erde sich erwärmen würde. Deng Xiaoping reist etwa in die USA, erstmalig jemand aus der Volksrepublik China, ein führender Politiker, und macht dort symbolisch deutlich, dass China sich öffnen will, mit Cowboy-Hut zwischen schwarzen Basketballern, aber vor allen Dingen in Hightech-Firmen.
Die Revolution im Iran, der polnische Papst, die Ölkrise, der Amtsantritt von Margaret Thatcher, die deutsche Erstausstrahlung der Serie Holocaust, all diese Ereignisse haben sehr viele Bewegungen angestoßen, die uns auch heute noch, 2019 noch, sehr aktuell vorkommen. Die Globalisierung, wie wir sie heute erleben, nimmt in vielerlei Hinsicht ihren Ausgangspunkt in diesem Jahr 1979. Hört euch das sehr gerne noch an. Für heute aber bedanke ich mich für euer Interesse. Macht's gut und bis bald. Katja Weber schickt viele Grüße. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.